Ja, endlich. Entschuldigung, ich begrüße Sie. Ich habe vorige Woche unter anderem über John Ruskin gesprochen, bei dem man gut sehen kann, wie eben über diese Mittelalterverklärung der Romantik hindurch dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der eigentliche moderne Ästhetizismus Gestalt gewinnt. Bei Ruskin, bei William Morris und überhaupt weitgehend, nicht überall, bei den Präraffaeliten, da liegt eben der Sinn des Ästhetizismus noch ganz in dieser Einheit von Leben und ästhetischer Erfahrung. Und in den späteren Entwicklungen, die dann eben zur Dekadenz und dem Symbolismus führen, ist Ästhetizismus eine Abwendung vom Leben eigentlich, vom organisch Lebendigen und hin, wie man halt so sagt, zu einer imaginierten Welt, einer Welt erfundener Reize und Effekte. Die Stellen von Adorno, die ich Ihnen vorgelesen habe, die habe ich nicht genau am richtigen Punkt vorgelesen, aber die beziehen sich eben auf diese späteren Entwicklungen, auf die Einstellung, die man l'art pour l'art nennt. Also die Paradefigur dieses dekadenten Ästhetizismus schlechthin ist diese Romanfigur des Dessessin in dem Roman von Usman, A Rebours. Das ist so, habe ich schon bei anderer Gelegenheit mal vorgelesen, aber das ist so eine Stelle, wo Sie sehen können, worum es da geht, und die ist wirklich wert, dass man sie alle paar Jahre mal hört. Also da wird über diesen Dessessin, also die Geschichte ist irgendwie die, das ist nicht unerheblich übrigens, ja genau, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass der Dessessin, der will nach England, ne? Der will eine Reise über den Kanal machen, damit er genau mit diesen Leuten in Kontakt kommt, über die ich da gesprochen habe, die da so im Gefolge dieser Präraffaelitenbewegung. Vor 2 Jahren war in San Francisco eine große Ausstellung unter dem Titel The Cult of Beauty, wo im Katalog also eine ganze Menge über diese englische Szene zu lesen, über verschiedenste Aspekte. Da wollte der hin. Und der Witz in der Rahmengeschichte von diesem Roman ist, dass er nicht über den Bahnhof hinauskommt, weil es eben die Kraft der Imagination ist, um die es eigentlich geht. Es ist gar nicht so wichtig, dass man wirklich an dem Ort ist. Ne? Das ist schon der Unterschied. Für John Ruskin ist immer das Entscheidende bei der Begegnung mit einer bestimmten Erfahrung, mit einem Kunstwerk, das Entscheidende, dass man an dem Ort ist, ja, wo das Ding sich befindet. Und dass Dinge, die keinen festen Ort haben, Kunstwerke, die keinen festen Ort haben, nur halb so viel wert sind wie solche, die einen festen Ort haben. Also die aus dem Boden, aus dem Volk, aus der Geschichte heraus gewachsen sind. Wie vor allem die Kathedrale von Amiens. Aber der braucht das nicht. Der kann da am Bahnhof hängen bleiben und so. Und da wird diese Figur, wird da halt in dem Roman da beschrieben, was der so macht und kann. Und da lese ich Ihnen mal so eine kleine Kostprobe vor, was Ästhetizismus in dieser Richtung heißt. Also der hat sich da sein Haus eingerichtet und so. Dann hat er einen hohen Saal einrichten lassen, der zum Empfang seiner Lieferanten bestimmt war. Sie traten ein, setzten sich nebeneinander auf Chorstühle. Also das ist so wie eine Kathedrale eingerichtet. Er selber bestieg eine Kanzel, also der Schneider, der Schuster und die alle, die sind da gekommen und der Gemüsehändler, er ist dann auf den Chorstuhl gestiegen und hielt eine Predigt über den Dandyismus. Er ermahnte seine Schuhmacher und Schneider, sich auf das Unbedingteste an seine Vorschriften über den Zuschnitt zu halten und drohte ihnen mit pekuniärer Exkommunikation, falls sie nicht bis auf den Buchstaben die in seinen Monitorien und Bullen enthaltenen Anweisungen befolgten. Also diese Sprache aus dem kirchlichen Leben und so, das ist schon sehr deutlich. Er kam, das können wir jetzt schon eigentlich recht natürlich finden, in den Ruf eines exzentrischen Sonderlings. Nicht zuletzt dadurch, dass er weiße Samtanzüge und goldverbrämte Westen und als Krawatte im tiefen Ausschnitt des Hemds einen Strauß Parmafeilchen trug. Er gab aufsehenerregende Diners für Schriftsteller, darunter eines im Stil des 18. Jahrhunderts, und zwar als ein Leichenschmaus aus Anlass eines lächerlichen Missgeschicks. Und wie dieses Diner, das wird jetzt beschrieben, wie er das arrangiert hat. In seinem schwarz drapierten Esszimmer, das auf den Garten ging, von dem aus man die mit schwarzer Kohle bestreuten Alleen und das kleine, von dunklem Basalt umrandete, mit Tinte gefüllte und in einer Gruppe von Zypressen und Pinien stehende Bassin sah, wurde das Essen auf einem schwarzen Tischtuch aufgetragen. Den Tisch schmückten Körbe mit Veilchen und Skabiosen, Kandelaber, in denen grüne Lichter, und Leuchter, in denen Wachskerzen brannten. Während ein verborgenes Orchester Trauermärsche spielte, wurden die Gäste von nackten Negerinnen bedient, die mit tränenförmigen Perlen übersäte Pantoffeln und Strümpfe aus Silberstoff trugen. Man hatte aus schwarz umränderten Tellern gegessen. Schildkrötensuppe, russisches Roggenbrot, reife Oliven aus der Türkei, Kaviar, Seebarben-Ragout, gereicherte Frankfurter Blutwürste, Wildbrett mit lakitzenfarbenen Soßen, Trüffelpasteten, Schokoladecremes, Puddings, Nektarinen, Weinbeermus, Brombeeren und schwarze Kirschen. Getrunken hatte man aus dunklen Gläsern Weine aus der Limange und aus dem Roussillon, Tenedos, Val de Peñas und Porto und nach dem Mokka, Kwas, Porter und Stout. Also das ist sozusagen die Entwicklung in die andere Richtung. Das kann man mit dem Raskin eigentlich nicht mehr auf eine Ebene bringen, aber das kommt aus derselben Quelle heraus. Und da gibt es auch noch Kontakte. Wie die meisten von Ihnen ja wissen, ist dieser Dessessin nach einem lebenden Vorbild gestaltet, nach dem Comte Robert de Montesquieu Fezensac, der von 1755 bis 1921 gelebt hat, und dem noch ein, mindestens eigentlich ein noch viel bedeuteres literarisches Zeugnis gewidmet ist, als dieser sowieso schon sehr berühmte Roman von Huysmans, nämlich, der ist ja das Vorbild für den Baron Charlus in der Recherche von Marcel Proust. Der wirkliche Montesquieu, also das ist eine der allerältesten und bedeutendsten französischen Familien überhaupt, die existieren oder existiert haben. Also die gehen zurück bis auf weit vor die vorige Jahrtausendwende, also vor das Jahrtausend, merowingische Ursprünge. Also das ist eine Familie, von der man die Identität Frankreichs gar nicht lösen kann. Und der war wirklich so ein bisschen so ein Typ. Also berühmt ist er eben durch diese literarischen Glorifizierungen bei Huysmans und bei Proust vor allem, aber auch schon zu Lebzeiten, also der ist übrigens auch schon zu seiner Lebzeiten erschienen, dieser, ja, und der Proust auch, ne? Also zumindest zum Teil, der Huysmans. Auch durch die Porträts, die er von sich hat malen lassen, die sind sehr, sehr berühmt. Ich habe bei anderen Gelegenheiten habe ich die immer wieder hergezeigt. Also schauen Sie mal nach, Montesquieu-Porträt von Whistler und besonders das Porträt von Boldini. Aber da gibt es X. Man fragt sich, wofür der noch Zeit gehabt hat, neben dem Sitzen für die Porträts. Ein richtiger Wagner-Verehrer, ein Geistesverwandter, ich glaube, da hat es auch eine persönliche Bekanntschaft gegeben mit Ludwig II. Von Bayern. Proust hat den Montesquieu im Jahr 1893 kennengelernt. Da war Proust gerade Anfang 20 und ein Niemand, also ein kleiner Möchtegern. Und der Montesquieu war ein Superstar. in einer gewissen Weise ein Weltstar. Der ist auch nach Amerika eingeladen worden, um sich selber und seine Ideen herzuzeigen. Und Proust hat sich an den sozusagen herangemacht. Die haben ja dann auch eine Art von Freundschaft oder dauernder Bekanntschaft geschlossen und hat ihn sozusagen gebeten um ein Foto. Er hat gesagt, sie sind großartig und ich bin ganz... Und nichts würde mich glücklicher machen, als wenn sie mir mal ein Foto von ihnen schicken. Und der hat ihm eins geschickt und da hat er drunter geschrieben, je suis le souverain des choses transitoires. Ja, also das erinnert uns ein bisschen an den Baudelaire, nicht? Aber das ist eine andere Auffassung von diesem Transitorischen ein bisschen. Von dem Baudelaire sagt, das macht eigentlich das Moderne aus. Es gibt ein Buch über den. Naja, das schreibe ich mal. Über Weihnachten mache ich eine Literatur, da schreibe ich das ein. Es gibt ein Buch über den von einem Mann, der ein Spezialist für diese Szenerie ist. 1905 hat Proust einen Artikel über den Montesquieu geschrieben. Und der hat auch eine sehr bezeichnende Überschrift, der heißt Un professeur de beauté. Ja, also ein Lehrer und auch ein Bekenner, ne, sozusagen der Schönheit. Also das sind so, hat man so diese ganzen Begriffe und Einstellungen und die Ideen, die da im Zentrum von dem stehen, was Ästhetizismus ausmacht. Aber sehr interessant an diesem Artikel von Proust ist, dass er die Würdigung von dem Montesquieu sozusagen begründet am Maßstab eines Zitats von Ruskin. Also der kann diese Beziehungen kann er noch total herstellen. Während, wenn man die Texte liest, von dem Montesquieu gibt es auch ein paar so literarische Texte. Oder wie in der Usman da darstellt. Da sind das wirklich sehr weit entfernte Enden einer Skala von dem, was man sich unter Ästhetizismus vorstellen kann. Also im Grunde ist die Sache einfach die, dass es sehr viele verschiedene Wege gibt, die aus solchen spätromantischen Konstellationen, wie wir sie bei Wagner, bei John Ruskin oder bei Baudelaire kennengelernt haben, die von dort in die eigentliche Moderne führen und dass in der Verfolgung solcher Wege dann auch Widersprüche, Feindschaften zwischen Bewegungen aufkommen, die durchaus gemeinsame Ursprünge haben. Das kann man sich schon vorstellen, dass nicht jeder von den Engländern, die der Dessessant besuchen wollte, erfreut gewesen wäre, mit so einem Pimpf zu tun zu bekommen. Wir können das nicht systematisch weiter verfolgen. Ich habe Ihnen ein bisschen was, wird immer wieder noch durchscheinen heute, aber ich habe gesagt, ich möchte, und da liegt jetzt ein Unterschied, etwas zu Adolf Loos sagen, weil dessen Positionen sehr klar sind und für manche von den Grundideen, aufgrund derer man diese Entwicklungen noch mit der Romantik verbinden kann, für manche von diesen Grundideen sozusagen schon einen Endpunkt markieren oder einen Bruch. Gewisse Motive bleiben erhalten, aber die Gesamtkonstellation passt nicht mehr. Die Art, wie diese Motive integriert sind, ist nicht mehr die typische für das romantische Denken. Und der springende Punkt, habe ich gesagt, ist eben seine Absage an diesen Gedanken von der Untrennbarkeit, von der Gemeinsamkeit, von Kunst, Kultur, Wissenschaft, Arbeit in dem einen organischen Kontext des Lebens. Ne? Das ist so irgendwie die Grundidee da überall gewesen. Und vor dieser Grundidee oder auf deren Basis haben wir da verschiedene speziellere Entwicklungen gesehen, von denen manche bei dem Loos noch ganz stark vorhanden sind. Aber sozusagen diese Basis ist nicht mehr akzeptabel für ihn. Die Kunst ist für ihn insbesondere, die Kunst ist für ihn etwas fundamental anderes und muss unbedingt getrennt gehalten werden von allen zweckorientierten Zusammenhängen des Lebens. Aber das Wichtige ist, seine Position ist nicht eine Fortsetzung des Ästhetizismus. Man könnte natürlich auch sagen, so jemand wie der Montesquieu, der hat auch den Kontakt zum Leben verloren mit diesem, also wenn er wirklich so ähnliche Sachen gemacht hätte, wie dieses Diner, Trauerdiner aus Anlass eines heruntergefallenen Weinglases oder sowas, ne? Sondern in einer anderen Richtung und eben unter Quittieren dieser Grundvoraussetzung von Einheit im Leben. Einheit aller kulturellen Dimensionen im Zusammenhang des Lebens. Also ich fange mal mit einem kleinen Exkurs an zu dem, was von Adolf Loos, abgesehen von dem Haus am Michaelerplatz, am bekanntesten ist, nämlich seine Auseinandersetzung mit dem Ornament. Das ist aber auch ein Thema, das hier eine natürliche Anknüpfung darstellt. Also grundsätzlich im Sinne des Exkurses eben, was ist ein Ornament? Das ist eine Frage, die kann man in ganz verschiedenen Weisen aufnehmen und dann in verschiedene Richtungen natürlich beantworten. Also zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll ist es, sich der Sache anzunähern über die Rhetorik, welche Bedeutung das Wort in der Rhetorik hat und dass es dort auch eine Spannung bezeichnet, eine gewisse Spannung bezeichnet. Der Ornat ist ja sozusagen eine der Dimensionen, in denen die Identität einer Rede oder eines Redegebildes festgelegt wird, neben, was man sagen könnte, dem Inhalt, dem Aufbau und anderen. Aber, und insofern kann er schon als Schmuck sozusagen auch als was erscheinen, was eher hinten dran kommt. Also in der Aufzählung dieser verschiedenen Dimensionen kommt dann nach dem Ornat immer erst noch nur noch die Pronunciatio. Also, dass man reden, dass man überhaupt den Mund aufbringt. Und könnte man sagen, naja, auf den Inhalt kommt es an. Nicht? Aber das ist natürlich ein Blödsinn. Das kann man jemandem, der sich mit der Rhetorik befasst, nicht sagen. Nicht? Und dann sagt er, dann haben Sie den falschen Diskussionspartner. Weil Rhetorik, seine Rhetorik kann man nicht sagen, es kommt auf den Inhalt an. Weil wenn es nur auf den Inhalt ankommt, braucht er gar nicht zum Reden anfangen. Dann kann es irgendwo aufschreiben und zirkulieren lassen. Oder auf. Also inwiefern diese modernen, sogenannten modernen Kommunikationsmedien, die in Wirklichkeit ja steinzeitliche Veröffentlichungsdinge sind, auch in den Bereich der Rhetorik fallen, also so diese elektronisch vervielfältigten und dann die ganze Welt verschickten Meldungen und so. Oder ist eine andere Frage. Aber zugleich ist sozusagen der richtige Einsatz dessen, was in dem Ornatus besprochen wird, also die richtige Wahl der Worte, ist ein wesentliches Element von dem, was das Rhetorische ausmacht. Jetzt kiffle ich an dem einen Wort da. Wie sagt Frege? Wie ist es bei Frege? Bei Frege gibt es einen Unterschied zwischen dem Sinn und der Bedeutung und dem Sinn und dann gibt es noch was. Wie sagt er da? Bitte? Die Färbung eines Ausdrucks. Nicht? Also Ausdrücke mit verschiedenem Sinn können dieselbe Bedeutung haben und Ausdrücke mit derselben Bedeutung können noch immer verschiedenen Sinn haben. Und das Beispiel führt er da, wo er das sagt, in einer Fußnote an, ob einer das Wort Hund verwendet oder das Wort Köter. Also da sieht man schon, und das ist eine Sache da, das ist eine Art, wie man die Worte wählt und womit die in Zusammenhang stehen müssen und so weiter, diese Farben sozusagen. Aber das wollen wir jetzt mal weglassen und aus einer anderen Perspektive, aus einer mehr sozusagen theoretisch-philosophischen, aber nur ansatzweise natürlich, die Sache angehen. Und da würde man sagen, würde ich sagen, aber ich bin nicht allein, dass ein Ornament zunächst mal was ist, negativ gesehen, was nicht ganz selbstständig ist, sondern immer nur eine Bestimmung an einer anderen Sache ist. Immer nur an einer anderen sogenannten tragenden Sache vorkommt. Wir machen eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Sachen. Seit Aristoteles machen wir eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Sachen nach dem Grad ihrer Selbstständigkeit. Und ein Ornament fällt dann in die Gruppe, die sehr wenig Selbstständigkeit hat. Also die meiste Selbstständigkeit hat die erste Usia, und dann kommt die zweite Usia und dann kommen, was ich, charakteristische Eigenschaften und solche Sachen. Aber ein Ornament erscheint typisch als was Akzidentelles gegenüber einer anderen Sache. Eine nicht wesentliche Bestimmung einer Sache, die zutreffen oder gelegentlich auch nicht zutreffen kann auf diese Sache, ohne dass die Sache selbst durch das Nicht-Zutreffen in ihrem Bestand gefährdet werde. Also, ich lese Ihnen ein Zitat vor aus einem Buch von einem gewissen Wolfgang, glaube ich, von Wersin. Ich glaube, das ist so erste Hälfte 20. Jahrhundert, irgendwo über das Ornament, ein Versuch einer Definition. Denn die Ornamentik ist keine freie Kunst. Ornamentik ist stets an einen ästhetischen Zweck gebunden und wird immer nur an etwas Gegenständlichem wirklich. An einem Raum oder einem Bauwerk, an einem Gewebe, Gerät, Gefäß oder auch an einer Gestalt. So gehört Ornament notwendig zu einem Objekt, das von ihm Ordnung und Klarheit oder auch Fülle und Reichtum erhält. Also das bringt diesen Gedanken zum Ausdruck. Das ist aber alles noch immer noch eine relativ negative Angelegenheit. Ne? Man hat noch keine Vorstellung. Wieso. Wenn man sich nach realen Elementen fragt, in dieser Auffassung des Ornamentalen, wo würde man, wenn man von so einer Auffassung ausgeht, von dieser Seite her, dann noch was Reales finden? Dann ist die beste Strategie, sich zu fragen, was für ein Akzidenz ist denn ein Ornament eigentlich, um es von anderen Akzidenzen oder anderen akzidentellen Eigenschaften einer Sache abzugrenzen. Also alle Sachen haben nicht viel bestehen. Also aus unendlich vielen akzidentellen Eigenschaften, jede Sache, wenn man das überhaupt zulässt, diese Redeweise. Und wie sind da die Ornamente von den anderen akzidentellen Eigenschaften? Und auch hier ist es ganz nützlich, zuerst mal nicht eine positive Antwort zu geben, sondern wieder von der anderen Seite zu beginnen. Also eine positive Antwort ist, dass man sagt, ein Akzidenz, das geeignet ist, sinnliches Wohlgefallen zu erwecken, ne, wo ansonsten kein sinnliches Wohlgefallen angesprochen wäre. Aber das ist noch immer eine ziemlich matte Angelegenheit. Eine bessere Strategie, eine interessante Strategie ist, sich zu überlegen, gegen welche anderen Dimensionen der Sache das Ornament abgegrenzt wird. Also wir haben eine Sache, wir haben ihre akzidentellen Eigenschaften und unter diesem akzidentellen ist auch das Ornament. Und eine sehr interessante Frage ist, von was an der Sache, also nicht die Sache als Ganze, sondern welche Dimension an der Sache ist es, gegenüber der das Ornament vor allem als akzidentell, als unnotwendig sozusagen verstanden wird. Und da bespreche ich jetzt, da gibt es natürlich vieles, was man namhaft machen könnte, aber sozusagen von der Sache her zwei, drei, vielleicht vier sozusagen wichtige Antworten, Möglichkeiten. Gegen die Funktion der Sache, gegen das, wie die Sache zu verwenden ist, kann man es pointieren. Es ist wurscht, es kommt darauf an, wie man es verwendet, und da ist es wurscht, ob es dieses Ornament oder so. Gegen den konstruktiven Aufbau der Sache, also gegen die Grundform, ne, der Sache, gegen die Materie der Sache, es kann gegen das, woraus die Sache besteht, pointiert werden, gegen ihre Natur, gegen ihre wahre Bedeutung und so weiter. Das sind sehr komplexe Verhältnisse, mit denen man sich da beschäftigen müsste, wenn man das systematisch angeht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem handwerklichen Bereich. Viele Gebrauchsdinge, wo man das leicht fassen kann, viele Gebrauchsdinge sind gerade durch ihre Funktion definiert. Also man sagt ja in einer gewissen Weise manchmal direkt, dass das dasselbe ist. Also eine Sache, die man von ihrer Funktion her auffassen kann und die Tatsache, dass sie ein Gebrauchsding ist. Also man sagt zum Beispiel immer wieder, obwohl das ist sehr platt und ins Ungefähre natürlich, man sagt immer, der klassisch-griechische Begriff für das Ding, das Pragma, das ist das, nicht? Das ist das Ding, sofern es durch seine Funktion, durch die Art, was man damit macht, verstanden wird. Oder das Zuhandene bei dem Heidegger oder so. Und in Bezug auf solche Gebrauchsdinge, die vor allem durch ihre Funktion definiert sind, kann man jetzt dann verschiedene Arten von Akzidentien oder kann man verschiedene sozusagen Dimensionen unterscheiden, in denen das Ornament als akzidentell erscheint. Also zum Beispiel mag es in einem gewissen Sinn akzidentell sein, dass ein Hammer einen Holzgriff, dass der Hammer, den wir da vor uns haben, einen Holzgriff hat. Der Griff könnte aus was anderem sein. Ne? Aber deswegen ist der Holzgriff natürlich noch nicht ein Ornament an dem Hammer. Wenn er kunstvoll geschnitzt ist, dann reden wir von einem Ornament. Also kann man an dem Hammer mindestens drei Sachen stufenweise unterscheiden. Erstens, dass er überhaupt einen Griff hat und das gehört noch zur Funktion. Da ist von Ornament noch überhaupt keine Rede. Also man kann natürlich über vieles streiten, aber es ist eine sehr, sehr sinnvolle Auffassung zu sagen, was keinen Griff hat, ist kein Hammer. Es gibt Dinge, die keinen Griff haben und die man auch zu vielen Sachen verwenden kann, zu denen man einen Hammer verwendet, aber ein Hammer ist was ein Stöckel hat und einen Griff. Und zur Funktion des Hammers gehört nur, dass er einen Griff hat. Das gehört nur in die Definition selber. Da ist nichts Ornamentales. Der Holzgriff, das ist schon was Akzidentelles, weil der Griff nicht aus Holz bestehen muss. Aber das ist ein nicht ornamentales Akzidenz. Und dann die Schnitzerei. Die ist jetzt ornamental, in Abhebung von der Funktion des Hammers. Weil wir brauchen keine Schnitzerei, damit der Hammer als Hammer funktioniert. Und wir können also sagen, da handelt es sich, da sehen wir das jetzt als ein Ornament, das äußerlich an der Funktion hängt. Und wir haben es mit einem Ding zu tun, das eben hauptsächlich durch seine Funktion definiert ist. Da können Sie schon ein erstes Mal versucht sein zu sagen, Form follows Function, weil nämlich die Form, dass er einen Griff hat, die noch nicht was Akzidentelles ist, sozusagen die Funktion eines Geräts, mit dem er auf irgendwas einhauen möchte, bereichert und erweitert, eine größere funktionelle Vielfalt erlaubt. Also die Schnitzerei aber ist ein Ornament und hebt sich auch noch gegenüber dem Holzstück selbst ab. Na, die Schnitzerei ist ein Ornament gegenüber der Funktion, die der Hammer hat, und sie ist auch ein Ornament in der anderen Richtung, nämlich gegenüber dem Holzstück selbst. Jetzt ist ein sehr interessanter Fall der, dass es Holzstücke gibt, wo dieser Kontrast zu entfallen scheint, weil das Ornament in einer gewissen Weise nicht hineingeschnitzt wird, sondern als Maserung schon da ist in dem Material. Das Material selbst sozusagen genau das macht, was ich vorher als einen für mich nicht besonders attraktiven Definitionsversuch gesehen habe, sinnliches Wohlgefallen auslösen. Na? Also man kann sagen, das ist ein schönerer Hammer, warum ist der schönerer? Genauso aus wie der andere. Na, bist du blind? Siehst du nicht, wie schön da diese Kurven sind auf dem Ding? Und der andere, der ist einfach nur gelb. Ja? Verstanden, das ist ein wichtiger Punkt. Da möchte man sagen, da ist das Ornament als Maserung oder Farbtönung schon da, in einem gewissen Sinn. Und trotzdem sehen wir es als Ornament an. Dann sprechen wir in Bezug auf das Holz nicht so sehr vom Anhaften des Ornaments, sondern wir drücken das so aus, dass wir sagen, ein geschickter Handwerker, eine geschickte Verwendung der Holzteile hat aus ihnen dieses Muster herausgeholt. Es bleibt aber gegenüber der Funktion bleibt es etwas äußerlich Anhaftendes. Also wir haben gesagt, das Ornament ist Ornament gegenüber der Funktion, das Ornament gegenüber dem Holzstück. Gegenüber dem Holzstück können wir die Sache ein bisschen, ausfransen lassen und sagen, da kann man dann drüber streiten, ja? Wenn das eine Maserung ist, die in dem Holz selber schon da war, im Unterschied zu einer Schnitzerei. Aber selbst wenn wir dann bereit wären zu sagen, das ist dann nicht mehr Ornament, das ist nicht mehr was äußerlich Anhaftendes, weil das ja aus ihm herausgeholt, aus dem Material, bleibt es in derselben Äußerlichkeit gegenüber der Funktion vorhanden. Das ist ein Punkt, gegenüber der Funktion. Manchmal und unter gewissen Perspektiven ist aber eine Sache weder durch ihre Funktion noch, also ihre Zweckbestimmung, noch, was man so im Großen und Ganzen ihre innere Natur oder ihr Wesen nennen könnte, bestimmt, sondern durch ihren Aufbau, also durch ihren inneren Aufbau. Insbesondere, wenn wir unter Aufbau was Technisches verstehen, also Niederschlag der Herstellungsart im Ding, ne? Besonders bei Artefakten. Wenn wir den Aufbau in dieser bestimmten Perspektive verstehen, dass das die Art ist, wie sich in dem Ding selbst die Art, wie es hergestellt wurde, niederschlägt. Das kann jetzt natürlich, das ist bei vielen Dingen etwas, was man ihnen primär gar nicht ansieht, ne? Das ist jetzt eine Art von Mythos der modernen Zeit, dass Konstruktion und Funktion der Artefakte in einer quasi logischen Beziehung zueinander stünden. Also dass in der modernen Produktionsweise die Konstruktion sowieso analytisch aus der Funktion folgt. Das ist so eine Grundauffassung sozusagen von Modernität im Hinblick auf Design und auf Gebrauchsgegenstände. Dass man sagt, ein ordentlicher Gebrauchsgegenstand, ein solider Gebrauchsgegenstand ist solcher, bei dem die Form nicht irgendeine ist, also zum Beispiel ist eine zum Zusammenhalten des Hemdkragens eine Krawatte, auch wenn das nicht mehr so rasend modern ist, weil man ja nicht daran glaubt, dass man den Hemdkragen unbedingt zusammenhalten muss, noch immer was wesentlich Gescheiteres als ein Strauß von Pfeilchen, die da reingesteckt werden. Die fallen auf jeden Fall auseinander, fallen ihm da runter auf den Bauch und kitzeln ihn. Ne? Also man sagt, also die Pfeilchenstrauß-Krawatte ist ein sozusagen nicht modern. Modernität äußert sich darin, dass die Art, wie sich sozusagen die Herstellung im Aufbau des Dings sozusagen niederschlägt, dass das von der Funktion her bestimmt ist. Aber das ist natürlich ein Mythos bis zu einem gewissen Grad. Weil es werden ja nicht alle Dinge des täglichen Gebrauchs so hergestellt, wie es sich logisch aus ihrer Funktion ergibt. Die Produktionsweise, die für eine Produktionsweise typischen Technologien, sind gegenüber der Funktion selbstständige Faktoren. Also man kann jetzt das Ornament nicht nur der Funktion, sondern man kann es auch dem Aufbau kontrastieren und sagen, überflüssig und, könnte man hinzufügen, schlecht ornamental, ist dann eben genau dasjenige, was die Konstruktion oder ein konstruktionsspezifisches Merkmal verschleiert. während was die wahre Konstruktion der Sache sichtbar und präsent macht, das ist eine zulässige Ornamentation, Schmückung. Ein bestimmtes Element, in der Architektur spielt das eine große Rolle, ein bestimmtes Element kann als ornamental gegenüber der Konstruktion erscheinen, ohne gegenüber der Funktion ornamental zu sein. Zum Beispiel ein Anstrich. Ein Anstrich kann gegenüber der in Bezug auf die Funktion alles andere als ornamental sein, weil er dem Schutz des Holzes oder des grundlegenden Materials der Sache dient und kann aber gegenüber der Konstruktion sozusagen als ornamental und als überflüssig erscheinen. Weil wie das dann angemalt wird, da gibt es dann natürlich, das ist, wenn man es im Einzelnen verfolgt, sind das sehr differenzierte Fragen und Probleme. Also das sind jetzt mal nur ein paar kleine Hinweise auf die Komplexität der Sache, mit der man es zu tun hat, wenn man über Ornamentik spricht. Und jetzt ist also die Frage, worin besteht eigentlich, wo ich mich da in diesem Buch da ein bisschen damit beschäftigt habe, das ist ja schon fast in einem anderen Leben gewesen, aber über Wittgensteins Grenze, da habe ich einen Teil über den Los. Worin besteht also eigentlich seine Aversion gegen das Ornament? Das Definierende für die Position von Los war, dass er die Frage des Ornamentalen immer in dem Gegensatz gegen die Funktion gesehen hat. Was das Schädliche des Ornaments ausmacht, ist der Überschuss gegenüber der Funktion. Und es ist sehr lehrreich zu sehen, das ist nicht nur für die Kunst und Architektur und in Wien auch die Stadtgeschichte ein interessanter Punkt, sondern das ist wirklich auch von einem philosophischen Interesse, dass man so schön die Differenz oder das Distinktive für Los sehen kann in der Gegenüberstellung mit dem Otto Wagner. Der hat ja auch eine Auffassung, eine kritische Auffassung des Ornaments gehabt. Aber die ist eben in der anderen Richtung. Für Wagner ist das schädliche Ornament dasjenige, das vom Gesichtspunkt der Konstruktion her überflüssig ist. Für Wagner gilt, solange das Ornament die faktische, die wirkliche Konstruktion getreulich zum Ausdruck bringt und sozusagen ihre Eigentümlichkeiten verstärkt, so lange ist das Ornament eine Bereicherung der Erfahrung. Also das für Los ist das nicht akzeptabel. Los akzeptiert das nicht. Also für Los ist der springende Punkt für Los ist, dass authentischer Ausdruck keine zureichende Legitimation für das Ornament ist. Sondern wenn es mit der Funktion nicht zusammenhängt, dann ist es eben, wie er in diesem Aufsatztitel sagt, in diesem berühmten ein Verbrechen. Das ist eine Sache, die eine sehr, sehr interessante psychologische Dimension hat, einen psychologischen Aspekt, diese Frage. Für beide übrigens ist er relevant. Für Wagner soll eben der Benutzer einer bestimmten Einrichtung, wie zum Beispiel der Wiener Stadtbahn, der Benutzer der Einrichtung soll sehen können, wie das Gebäude gebaut ist. Also wenn die Stadtbahnhäuschen am Karlsplatz so gebaut sind, dass dort Pfeiler stehen und in diese Pfeiler sind Wände eingehängt, ja, und die Wände hängen an diesen Metallstreben, dann zeigt er das durch die ornamentale Ausgestaltung und Betonung der Nägel und Schrauben, mit denen die Wände an diesen Pfeilern, man kann sehen von außen, dass die aufgehängt sind. Und er sagt, es wird uns nicht vorgetäuscht, dass wir es hier mit einem Massivbau zu tun hätten. Los würde dazu sagen, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, wahrscheinlich hat er das auch wirklich irgendwo mal gesagt, das ist unerträglich, das ist peinlich. Das ist eben einer, der sagt, schaut's alle her, ich lüge nicht. Das ist unnötig, ihr braucht einfach nicht lügen und damit ist die Sache erledigt. Weil es mit der Funktion der Sache nichts zu tun hat. Ich lese Ihnen da jetzt ein Zitat vor. Von Loos, da kann man das sehr schön, da sagt er das sehr, sehr genau und präzise. Also, da geht es natürlich um sehr, sehr Grundsätzliches. Da geht es um einen grundsätzlichen Unterschied in dem, was man als die Aufgabe der Architektur oder des Bauens überhaupt betrachtet. Also, jetzt ein Zitat von Loos. In einem Aufsatz, der heißt Das Prinzip der Bekleidung. Das ist ein sehr wichtiger Text von ihm. Hier hat der Architekt die Aufgabe, einen warmen, wohnlichen Raum herzustellen. Funktion, es soll warm sein und man soll da drinnen angenehm wohnen können. Hier hat der Architekt die Aufgabe, einen warmen, wohnlichen Raum herzustellen. Warm und wohnlich sind Teppiche. Er beschließt daher, einen solchen auf den Fußboden auszubreiten und weitere Teppiche aufzuhängen, welche die vier Wände bilden sollen. Aber aus Teppichen kann man kein Haus bauen. Sowohl der Fußteppich als auch der Wandteppich erfordern ein konstruktives Gerüst. Gerüst ist der wichtige Ausdruck, das sie in der richtigen Lage erhält. Dieses Gerüst zu erfinden ist erst die zweite Aufgabe des Architekten. Da liegt der springende Punkt. Ne? Das ist der richtige logische Weg, der in der Baukunst eingeschlagen werden soll. Denn auch die Menschheit hat in dieser Reihenfolge zuerst der Teppich, dass man die Idee hat, was es ist, was das Bedürfnis befriedigt und dann, dass man die Mittel dazu findet. Und da sagt er dann eben, also die letzten zwei, das ist der richtige Weg. Auch die Menschheit hat in dieser Reihenfolge bauen gelernt. Im Anfang war die Bekleidung. Die Architektur beginnt mit der Bekleidung. Da sehen Sie den Unterschied ganz, ganz deutlich. Ne? Erst in zweiter Linie ist die Konstruktion selber ist schon was Dienendes. Und es zahlt sich nicht aus, dem Dienenden sozusagen das große Wort zu geben in der Erscheinungsweise der Sache. Da gibt es natürlich jetzt Grenzfälle. Also Wagner würde sagen, es berührt uns eben unangenehm, wenn wir merken, dass wir betrogen werden sozusagen. Also dass da vieles von dem, was in den späteren Stadien der postmodernen Architektur hergestellt worden ist, ist genau so ein Betrug, ne? Aber ein absichtlicher, ist ein Spiel mit dem Betrug und operiert mit dem Wissen und mit dem Einverständnis der Benutzer und Betrachter. Dass da was, weiß ich, was für tolle Fassaden und in Wirklichkeit sind sie aufgemalt oder in Wirklichkeit schaut die Sache so aus, als wäre es aus riesigen Steinquadern gebaut und ist in Wahrheit nur eine Laserprojektion oder so. Ne? Wagner würde sagen, das merkt der Benutzer und fühlt sich unwohl und er fühlt sich viel wohler, der moderne Mensch fühlt sich wohl dort, wo er sieht, was Loos ist. Ja? Und wo er eben sieht, dass diese Wände aufgehängt sind und nicht massiv sind und so. Also er appelliert sozusagen an eine psychologische Ebene. Auf dieser psychologischen Ebene kann man natürlich eine gewisse Annäherung zwischen den beiden Positionen erreichen. Zum Beispiel dort, wo, und dieser Fall existiert ja manifest, das Ornament selber den Gebrauch erleichtert. Also vor allem im Umgehen, also zum Beispiel mit Textilien und so weiter, ist es bei gewissen Arten, wie man mit Textilien umgeht, ist es wichtig zu wissen, wo die ihre Ränder haben. Und die werden dann, das habe ich schon letztes Mal in Bezug auf den Semper, ne? Oder wenn Sie in die Schneiderei Knische am Graben gehen, in den ersten Stock, wo er das Interieur gemacht hat, der Loos, da werden Sie sehen, dass es da auch Ornamente gibt. Also da gibt es so Stricherl- und Kantenornamente, wo an diesen Kleiderschränken die Leisten oben sind und so. Dass man sieht, wo die Tür aufgehen wird und so weiter, solche Sachen. Also das ist Psychologie. Der Benutzer soll erkennen können und realisieren etwas über die Art und Weise, wie die Sache funktioniert. Nicht über die Art und Weise primär, wie die Sache aufgebaut ist. Ne? Da spielt natürlich die zeitgenössische moderne Architektur spielt mit all diesen Sachen ja auf tausenderlei Arten herum. Also wir bewegen uns da in einer bestimmten historischen Epoche natürlich. Aber das wirklich Entscheidende für Loos ist jenseits dieser Auseinandersetzung mit Otto Wagner immer die ökonomische, die politisch-ökonomische Dimension des Ornamentalen gewesen, was ich schon letztes Mal, wo ich Ihnen schon letztes Mal die Stellen von John Ruskin vorgelesen habe. Die sinnlose Verschwendung, nicht, wo der sagt, vor allem die sinnlose Verschwendung der Arbeitskraft. Und der Effekt, dass vor allem in der maschinellen Produktion, in der Erscheinungsweise des Ornaments in der Konsumgüterproduktion es fast ausschließlich nur mehr den Effekt der künstlichen Alterung hat. Also dass die Sache sozusagen, wie Loos einmal sagt, dem Anblick unerträglich wird, bevor sie eigentlich unbrauchbar ist und man muss jetzt ein neues Auto kaufen, weil keins mehr so ausschaut wie und so weiter. Ne? Insbesondere eben diese Aversion gegen das maschinell hergestellte Ornament für das Handwerk. Also es ist nicht unwichtig, über den Adolf Loos zu wissen, dass er ja, also erstens hat er ja sowieso überhaupt wenig gebaut und dann war er lange Zeit recht erfolglos und ist eigentlich mindestens genauso interessant als Autor, also als Kritiker. Seine Schriften. Und in dieser langen Zeit, bevor er wirklich was bauen konnte, hat er doch ein paar Jahre, glaube ich, in Chicago zugebracht und hat sich dort engagiert in Handwerkerkooperativen. Also das ist auch in demselben Geist sozusagen so eines romantischen Sozialismus eigentlich und hat dort versucht, gegen die in Amerika schon aufkommende maschinelle Produktion von Konsumgütern sozusagen Kooperativen von Handwerkern zu studieren, da mitzuarbeiten und sich zu engagieren. Also für das Handwerk gegen die Industrie. Wie weit diese Unterscheidung, Handwerk und industrielle Fertigung auf der einen Seite, also diese eine Unterscheidung, sozusagen in Beziehung zu setzen ist zu der anderen Unterscheidung zwischen dem Ornamentalen und dem Funktionellen, das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Sehr, sehr wichtig ist aber, dass man immer einsieht, wenn man über den Loos selber redet, dass das nicht eine sozusagen Aversion gegen das Ornament tout court ist. Also wogegen er wirklich ist, ist eben genau jene Fälle dieser ökonomischen Kritik anheimfallen. Und insbesondere, wogegen er insbesondere was hat, ist das erfundene Ornament. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also ein Bereich, in dem für ihn das Ornament zulässig ist, auch wenn es nicht diese Kriterien erfüllt, dass es für uns als jetzige, aktuelle Benutzer der Sache die Benutzung erleichtert, gibt es noch einen anderen Fall, wo das Ornament zulässig ist, nämlich, wie er sagt, wo es sich durch eine lange Periode und durch einen langen Brauch sozusagen geschichtlich geformt hat. Wo es sich auf lange Zeit gebraucht hat, also wo irgendwelche bestimmte Formen oder bestimmte Gestaltungselemente für die Griffe von Messern über Jahrhunderte oder noch länger hinweg sozusagen sich eingebürgert haben. Und ein so und so Messer, das man zum Aufschlitzen genau dieser einen Art von Fisch verwendet, in Schottland hat immer genau so ein Muster. Und diese Art von Ornament ist zulässig, ja, seines Erachtens. Was nicht zulässig ist, ist ein Ornament zu erfinden für eine Sache, die von selber keinen Anlass dazu bietet und deren Funktion auch keinen Anlass dazu bietet. Daher ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sagen Sie nie Leberkäse zu diesem komischen Ding, wie die da im Fernsehen da, und sagen Sie nie Design in Bezug auf Los. Design ist sozusagen genau das, was er verachtet und hasst. Ja? Natürlich fällt unter das, was man heute als Theorie des Designs und so verwendet, vieles muss man dort Unterschiede machen, in dem, was man Design, als Design bezeichnet, muss man Unterschiede machen zwischen Bereichen, die durchaus positiv bewertet würden in seiner Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel habe ich mal vor zwei, drei Jahren einen Artikel gelesen, das ist mir jetzt zufällig eingefallen, über die Entwicklung des modernen Design. Und dass das eben ein rechter Jammer ist, dass jeder, der eine Idee hat, dass man eine Sache auch anders anmalen könnte, jetzt Designer hast. Oder was für Los furchtbar gewesen wäre, natürlich Leute, die irgendwie neue Formen für Herrensakos erfinden, jetzt Designer oder Schneiderhasen. Es gibt keine Herrenmode. Die Bekleidung, die Männerbekleidung ist eine Sache des Handwerks und genau so etwas, wo diese lang herausgebildeten Formen, also die Tatsache, dass ein Sakko, das man zur Jagd anzieht, sagt er einmal, dass man zum Jagen anzieht, anders ausschaut als ein Sakko, das man anzieht, wenn man Billard spielt. Ja? Das ist etwas, was durch so eine ganz, ganz lange Tradition in der englischen Gesellschaft sich eingebürgert hat. Das kann man als akzidentell, weil ein Mehlsack würde es in beiden Fällen vielleicht auch tun, betrachten. Aber das ist gerechtfertigt. Ja? Das ist eben sowas wie das mit diesen Schnitzereien auf dem Messer. Aber wo war ich jetzt gerade? Ja genau, habe ich einen Artikel gelesen, wo der ein Beispiel bringt, der Autor, in Bezug auf das moderne Design, wo das in die Irre geht. Und das ist ein sehr einprägsames Beispiel. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen das nachvollziehen kann. Bei uns gibt es ja das noch nicht so lang. Bei uns ist erst seit ein paar Jahren so, dass es in vielen öffentlichen Gebäuden so Wasserspender gibt. Ja? Aber in Amerika gibt es immer schon Wasserspender. Immer und überall seit ewig gibt es Wasserspender. Und in Amerika ist es so, dass seit weit mehr als 100 Jahren der Becher, mit dem man dann das Wasser rausholt aus dem Spender, also von der gleichen Art ist. Das ist ein Stück Karton, das so eingerollt ist, dass es einen Kegel, einen offenen Kegel bildet, und es hat ein bisschen nach außen gedrehten Rand, der ihm die Stabilität gibt. Und man zieht diesen Becher ab von so einer Stange und hält ihn dann da drunter und tut da so einen Stift berühren und dann rinnt da das Wasser in den Becher rein. Und das hat der Autor gesagt, und das ist hier ein interessanter Fall, das hat der Autor gesagt, das ist eine perfekte Form. Das ist, wenn das schon maschinell hergestellt wird, aber das kann man auch mit der Hand herstellen, das ist eine perfekte, die absolut einfache Sache, die es gibt. Man braucht sozusagen, wenn man es mit der Hand macht und man hat das entsprechende Stück Papier, dann braucht man nur eine Bewegung, drückt da drauf auf den Kleber und dann ist das fertig. Ja? Das Ding. Verstehen Sie? Und was ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, er findet eine neue Form für diesen Wasserbecher. Ne? Und dann sagt er, das ist an sich schon ein Verbrechen. Ne? Es ist schon ein Verbrechen, darüber auch nur nachzudenken. Und dann kommen die daher mit irgendwelchen Becher, die aus Plastik sind, statt aus Karton, die absurdesten Formen haben und wo nur irgendein Mickey Maus draufgepickt ist und wo nur der diese Maschine betreibt und erfunden hat, ein Geld verdient dran. Ne? Also verstehen Sie ungefähr, was gemeint ist. Das Erfundene gegenüber dem, dagegen ist er, gegen das Erfundene. Also da lese ich Ihnen jetzt noch eine Stelle von dem Los selber vor, wo er was wirklich stark Positives sagt über das Argument, damit einem klar wird, dass das nicht einer ist, der sagt, wo ein Ornament, das ist schon übel, sondern das ist viel spezifischer. Was sehr was Wichtiges, Positives sagt. Der Zeichenunterricht. Ja? Jeder Architekt muss zeichnen können. Ne? Der Zeichenunterricht hat vom klassischen Ornament auszugehen. Das klassische Ornament spielt im Zeichenunterricht dieselbe Rolle. Das ist ein Aufsatz aus dem Jahr 1924, also gar nicht so früh. Ornament und Erziehung heißt er. Das klassische Ornament spielt im Zeichenunterricht dieselbe Rolle wie die Grammatik. Da sehen Sie schon eine Abweichung von dem, was Sie bei den bei Raskin gehört. Es hätte keiner Zweck, Latein nach der Berlitz-Methode zu lernen. Ne? Der lateinischen Grammatik und weiter jeder Grammatik überhaupt verdanken wir die Zucht der Seele, die Zucht unseres Denkens. Das klassische Ornament bringt Zucht in die Formung unserer Gebrauchsgegenstände, züchtet uns und unsere Formen. Es bringt Ordnung in unser Leben. Ordnung ist sehr was Wichtiges für ihn. Also, ein Hauptanliegen für ihn, also jetzt haben wir nur über die Stellung zu dem Ornament gesprochen, aber man muss das in dem größeren Kontext natürlich sehen. Ein Hauptanliegen für ihn ist eben, was ich gesagt habe, was verschieden ist, muss auch wirklich getrennt gehalten werden. Also die Funktion eines Gebrauchsgegenstandes von jedem künstlerischen Anspruch. Die Behübschung der Gebrauchsgegenstände ist ein Verrat an der Kunst, aber nicht nur an der Kunst. Lesen wir nochmal. Also die Freiheit, die Kunst sich in der Neuzeit erobert hat, habe ich schon letztes Mal gesagt. Nicht? Das ist für ihn was Unaufgehbares. Die Freiheit davon, sozusagen irgendwelchen funktionellen Zwecken oder irgendwelchen übergeordneten rituellen Anforderungen genügen zu müssen. Ihre Schöpfungen nicht mehr als Verzierung verkaufen zu müssen. Ne? Dass die Künstler sich nicht mehr als Verzierer der Gegenstände des täglichen Gebrauchs verkaufen müssen. Also nicht darin, dass die Kunst sich bezahlen lässt, liegt das Übel. Also was er als Prostitution der Kunst im Kunsthandwerk und im Ornamentieren der Gebrauchsgegenstände anklagt, was er da mit dem Wort Prostitution anklagt, das ist nicht die Tatsache, dass sich die Kunst bezahlen lässt. Das ist völlig okay, jeder muss sie irgendwie bezahlen lassen in der modernen Gesellschaft. Sondern dass sie in der gewerbsmäßigen Dekoration ihre Autonomie aufgibt und sich selbst entwertet und auch jene Arbeit, die aus Notwendigkeit geleistet wird. Also bei der Trennung von Kunst und Handwerk geht es nicht nur um die Autonomie der Kunst, sondern auch um die Würde des Handwerks. Der Schuster, der die Stiefel im Stil der Zeit künstlich verschönert, entwertet seine eigene Arbeit. Also auf die Schuhe hat er es ja gehabt, nicht? Der Los hat er sehr genau geschaut. Und diese, was jetzt schon wieder so in ist, diese Budapester mit den Durchbrochenen, das hat er gehasst. Nicht? Wie das Buch, dem mein Buch da mit dem Los, dem Verleger, gegeben habe. Und ich habe den dann getroffen das erste Mal und er gesagt, ja, der Teil über Los, der gefällt ihm, dass ich so aufstehe und soll ihm meine Schuhe zeigen. Also Trennung der Sphären, Trennung der Sphäre des Gebrauchs von der Sphäre der Kunst. Das ist ein kantisches Motiv, das ist ein Motiv, dieses Motiv der Trennung der Sphären ist etwas, was eben mit dem Ausdruck Kritik bezeichnet wird. Bei Kant heißt Kritik hauptsächlich ein Verfahren, das eben die Sphärenmischung aufhebt, das entmischt, wo Missverständnisse dadurch entstehen, dass wir die Ansprüche eines bestimmten Bereiches in einem anderen geltend machen, der ganz andere Ansprüche eigentlich verlangt. Also die schärfste Trennung, auf die es Kant ankommt und die sozusagen am besten verwendet wird, um klarzumachen, was er mit Kritik meint, ist natürlich die Unterscheidung von theoretischer und praktischer Philosophie. Und da gibt es ein paar wirklich tolle Sätze, wo er das ganz, ganz energisch sagt, ich glaube, es gibt auch in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, aber in der Kritik der praktischen Vernunft, wo er wirklich klipp und klar sagt, man kann nichts einen praktischen Satz nennen, das auch nur eine Möglichkeit hat, umgeformt zu werden in eine theoretische Aussage. Ja? Nichts, was auch nur eine Übersetzung vertragen würde in eine theoretische Aussage von der Art, dass wenn das ist, dann wird dann das geschehen, kann man einen genuin praktischen Satz nennen. Das muss total voneinander getrennt werden. Und diese Idee von Kritik und von Trennung, das Fern von der gegenseitigen Abgrenzung verschiedener Sphären gegeneinander, ja, das ist natürlich ein Motiv, das total gegen dieses romantische Einheitsdenken gerichtet ist. Auch wenn wir jetzt gesehen haben, bei dem Los zum Beispiel, dass sich viele von den Ideen, die sich vor dem Hintergrund dieser romantischen Ideologie entwickelt haben, vieles noch erhalten ist. Die Aversion es ist noch immer eine Art von Rationalismuskritik da in bestimmten Bereichen. Aber man kann nicht mehr sagen, dass die Kritik des Rationalismus jetzt sozusagen das entscheidende Grundelement ist, weil es eben darauf ankommt, Unterschiede zu machen, wo ein Unterschied gemacht werden kann. Und dieses Motiv sozusagen der gegenseitigen Abgrenzung verschiedener Sphären in der Kultur. Das ist eben genauso ein starkes Motiv wie bei Loos auch bei dem frühen Wittgenstein gewesen. Und über den Wittgenstein möchte ich jetzt noch ein kleines bisschen was sagen im Anschluss an Loos. Also meiner Meinung nach ist das ja überhaupt das, kommt irgendwann einmal im Traktatus, kommt das Wort transzendental vor, aber das ist uninteressant. Das wirklich kantische Motiv im Traktatus ist eben genau dieses Motiv der Grenze. Also eine Grenze zu ziehen zwischen verschiedenen Ansprüchen in verschiedenen Gebieten, also verschiedene Ansprüche auf die jeweils entsprechenden Gebiete einzuschränken, auf denen sie mit Recht erhoben werden können, weil nur eine solche Sphärentrennung sozusagen die Aufrechterhaltung der Substanz und jetzt unter Anführungszeichen der Funktion auf beiden Seiten garantieren kann. Also das ist auch die Art und Weise, wie Kant selber erklärt hat, was er unter Kritik versteht. Da gibt es in den Prolegomena diese Stellen, wo er sein kritisches Unternehmen in Beziehung setzt zu David Hume und sagt, na, Hume war sozusagen ein Kritiker in dem Sinn, dass er von gewissen Anmaßungen gesagt hat, dass die nicht aufrechterhalten werden können, gewissen Anmaßungen des Intellekts, nicht? Was ich zum Beispiel hinsichtlich des Begriffs der Ursache, das ist die berühmteste Sache. Und Kant sagt, das ist schon in Ordnung, aber ich will eigentlich was anderes. Ich will sozusagen, wenn ich so eine Anmaßung einschränke, verurteile oder so, dann will ich auch die andere Seite sichtbar machen. Also ich will nicht nur was kritisieren, sondern ich will immer auch die andere Seite. Jede Grenze hat zwei Seiten und es kommt eben darauf an, die sozusagen beide intakt zu halten, also Entmischung. Ist sozusagen nicht Verneinung und Verurteilung ist sozusagen, sondern Entmischung ist in dieser Vorstellung von Kritik das beste Merkwort. Und bei Loos eben die Entmischung von Kunst und Handwerk. Und so eine Entmischungsvorhaben ist ja auch die frühe Philosophie Wittgensteins gewesen, mit dieser die Grenzen des Denkens, ne? Sagt er im Vorwort zu dem Traktat, sagt er, ich habe mir da vorgenommen, die Grenzen des Denkens zu bestimmen. Das ist im Grunde noch immer dieselbe Idee, die Kant verfolgt hat. Und jetzt sagt er, wogegen? Ne? Sagt er, wogegen wird denn? Ne? hat er das Denken abgegrenzt. Ja, wogegen wird das, was ein ordentlicher Gedanke ist, denn abgegrenzt, wenn wir es abgrenzen? Und dann sagt er sich, naja, das Sinnvolle wird ihm dann gegen den Unsinn abgegrenzt. Aber wie kann ich das Sinnvolle gegen den Unsinn abgrenzen, sagt er dann, ich müsste dann auf beiden Seiten der Grenze ja stehen können. Also müsste ich auch das denken können, was man nicht denken kann, was Unsinn ist. Ja? Also geht das eigentlich nicht. Und dann sagt er, also muss ich sozusagen eine Ersatzstrategie suchen und ich ziehe also diese Grenze dort, wo das Denken seinen Ausdruck findet, in der Sprache. Und in der Sprache kann ich unterscheiden zwischen solchen Ausdrücken, die sinnvolle Sätze sind, und solchen, die nur ausschauen wie sinnvolle Sätze, aber eben keine sinnvollen Sätze sind. Ja? Also da bringt er ja da Beispiele für Sätze, die keine sinnvollen Sätze sind, und hat eine sehr, wie soll man sagen, explizite Theorie, wie ein sinnloser Satz oder ein Satz, der keinen Sinn hat, eigentlich zustande kommen kann. Aber so ein Beispiel, das er da unterwegs mal bringt, da kann ich mir jetzt ja nicht darauf einlassen, das genau zu erklären, das sind solche Sätze wie Sokrates, wie sagt er, Sokrates ist identisch, glaube ich, ist einmal so ein Beispiel, nicht? Für einen, so einen unsinnigen Satz. In der Sprache kann ich einen Unterschied machen zwischen sinnvollen Sätzen, die was Bestimmtes, Erkennbares sagen, und solchen Sätzen, die nichts sagen, die man nicht verstehen kann, die nur aus dem Material, aus dem die anderen gebildet worden sind, auch gebildet worden sind, aber eben keine Sätze sind. Also was weiß ich, wie wenn man in der Sandkiste halt, kann man eine Burg bauen, und man kann aber mit demselben Sand, mit dem man eine Burg baut, kann man auch was machen, was keine Burg ist. Man kann das nehmen und einfach so hinhauen, und dann ist einfach ein Haufen. Ne? Und so kann man sich diesen Unterschied ungefähr ungefähr vorstellen. Also sagt er dann, die Philosophie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare, mit dem Denkbaren natürlich auch das Undenkbare, aber sie soll das Undenkbare, und sie kann das nur so machen, von innen durch das Denkbare begrenzen. Und das kann man nur in der Sprache selber. Wenn man das, was man nicht denken kann oder was man nicht sinnvollerweise denken kann, kann man eben nicht sinnvollerweise denken. In der Sprache gibt es aber auch Gebilde, die keine Gedanken ausdrücken. Also, und dann entwickelt er dort ja eine Theorie, die sozusagen auf eine maximal allgemeine Weise die Form des sinnvollen Satzes angibt. Ja, da hat er sozusagen, da entwickelt er eine Theorie, dass er sagt, jeder sinnvolle Satz hat genau diese Form. Das ist natürlich eine unglaublich allgemeine Sache. Es gibt zwei Stellen, in denen er diese Frage beantwortet, die miteinander in Beziehung zu setzen, sozusagen eine der Grundaufgaben ist, wenn man das Buch verstehen will. Das eine schaut ein bisschen so aus wie eine Formel. Und das andere, die andere Stelle, an der er sagt, das ist die allgemeinste Form des Satzes, da sagt er, das ist eine umgangssprachliche Beschreibung, da sagt er, die allgemeine Form des Satzes ist, es verhält sich so und so. Jeder Aussagesatz ist unter diese Form zu bringen. Es gibt ein S und ein so und so. Ne? Und alles andere, sagt er, ist Unsinn. Ne? Alles andere ist nicht rechtmäßig gebildet und sind sinnlose. Was nicht heißt, dass das andere nicht auch irgendwie eine Verwendung hat. Ja? Also Wittgenstein verlangt an keiner Stelle, dass wir uns nur in solchen Ausdrücken unterhalten können, die seiner Form eines sinnvollen Satzes entsprechen. Also zum Beispiel, was weiß ich, also in dieser Stelle, in dieser berühmten Stelle bei dem Karl Kraus, wo der Thronfolger da diese Filmvorführung der Vorgänge bei der Schlacht von sowieso sieht, wo da die Kanonen explodieren und die abgetrennten Gliedmaßen durch die Luft fliegen und jedes Mal, wenn sowas einschlägt und das Blut spritzt in die Höhe, sagt der Thronfolger, bums die. Und das ist eine der tollsten Stellen in den letzten Tagen der Menschheit. Und natürlich ist das ein sprachlicher Ausdruck. Und der bringt schon was rüber. Also man versteht sofort, worum es da geht, was das für einer ist und die Position in der ganzen Sache. Ist alles völlig klar. Und trotzdem ist es natürlich nicht ein sinnvoller Satz im Sinne von Wittgensteins Analyse des sinnvollen Satzes. Man kann das transformieren, man kann das erklären, worum es da geht, aber das ist dann natürlich nie das, was der gesagt hat. Bumsti. Ne? Ist klar, ne? Da gibt es auch eine Stelle, wo er sagt, die Umgangssprache, die gewöhnliche Sprache ist natürlich zu enorm vielen verschiedenen anderen Zwecken gebildet und erlaubt uns enorm viele verschiedene andere Zwecke zu verfolgen, als bloß den, eine Behauptung über einen Sachverhalt zum Ausdruck zu bringen. Also da fängt schon mit so ganz einfachen Sachen an, wie dass man ja fragen kann, ne, und Befehle geben und so weiter, oder sich was wünschen kann und dergleichen Dinge. Also du musst, das Bumste ist ganz am Ende der Skala. Verstehen Sie aber, worum es geht? Es ist eine klipp und klare Trennung zwischen dem, was diese anderen in der gewöhnlichen Sprache erfüllbaren Zwecke sind und der Behauptung über einen Sachverhalt, die entweder wahr ist oder falsch und die also bestritten oder akzeptiert werden kann. Also da geht es ist dieselbe Art von, und dann sagt er ja auch, also das Eigentliche, worum es mir eigentlich geht, ist ja das, worüber ich nichts gesagt habe, sagt er dann am Schluss, ne? Mehr oder weniger sinngemäß im Traktatus. Damit, dass ich da jetzt sozusagen alle Probleme gelöst habe, wenn ich jetzt den Schluss und den Anfang zusammennehme, damit, dass ich alle Probleme gelöst habe, was er im Vorwort sagt, sind die eigentlichen Probleme überhaupt noch nicht gelöst. Das ist genau der Punkt, Trennung von innen. Das ist dieses Motiv von Loos und von Kant und das ist natürlich ein enorm rationalistisches Motiv, das ist ein unromantisches Motiv. Und das ist eben das Interessante, dass Wittgenstein in seiner weiteren Entwicklung, in dem, was man seine Spätphilosophie nennt und auf dem Weg zu dem, was man seine Spätphilosophie nennt, sich genau an diesem Punkt sehr stark kritisiert hat. Also das ist bei Wittgenstein wieder das Interessante, dass man sehen kann, dass er sowas von dem romantischen Grundmotiv dann wieder aufgenommen hat. Da kann man natürlich jetzt, da gibt es sehr interessante Überlegungen und viele interessante, teilweise auch biografische Untersuchungen darüber, ob das nicht immer schon vorhanden war bei ihm. Aber also, da sage ich dann vielleicht extra noch was dazu. Aber die Hauptsache ist die, dass man bei dem späten Wittgenstein versucht ist zu sagen, da gibt es ein Wiederaufleben von romantischen Grundmotiven. Insbesondere eben von dem Punkt her, dass er diese Idee, diese Grundidee, die er da im Traktatus verfolgt hat, nämlich dass man so eine fixe Form des sinnvollen Satzes auf höchster Allgemeinheitsebene definieren kann, dass er diese Idee kritisiert hat und aufgegeben hat und gesagt hat, das ist eine Illusion. Es ist eine Illusion sozusagen von einer Form des sinnvollen Satzes im Allgemeinen reden zu wollen. Also von etwas, was wir immer verstehen müssen und was immer das Gleiche ist, was wir immer verstehen, wenn wir etwas als einen Satz verstehen, wie immer verschieden das sein mag. Und das, was er im Traktatus sozusagen davon unterschieden hat und ausgeschieden hat, nämlich diese verschiedenen anderen Zwecke, die wir mit der Sprache verfolgen können oder die uns die Sprache zu verfolgen erlaubt, Zwecke der Kommunikation, der Mitteilung und so weiter, der Aufforderung, ja, des Ausdrucks von Emotionen oder von inneren Zuständen, dass diese ganze Dimension jetzt für ihn eine ist, die dazugehört zu dem, was das Verstehen der Bedeutung eines Satzes ausmacht. Also die Verständigung und der Gebrauch, der situationsbezogene Gebrauch der sprachlichen Ausdrücke und nicht eine allgemeine Form allein, jetzt das ist, was die Bedeutung eines Satzes bestimmt, also was man verstehen muss, wenn man einen Satz verstehen will. Da gibt es einen Punkt, mit dem wir dann jetzt schon langsam für heute aufhören, aber da gibt es einen Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und oft übersehen wird, wenn man davon redet, dass der frühe Wittgenstein da so eine Philosophie der idealen Sprache entwickelt hätte, was ja insofern stimmt, dass er sich selber aus dieser Perspektive dann kritisiert hat. Und wenn man dem gegenüberstellt, dass man sagt, der späte Wittgenstein hat halt eine Gebrauchstheorie der Sprache und man sich dabei auf diese Stelle bezieht, wo er sagt, in vielen Fällen ist es so, dass die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks durch seinen Gebrauch angegeben werden kann oder in der Art und Weise besteht, wie er gebraucht wird. Also erstens einmal muss man da vorsichtig sein, weil er sagt in vielen Fällen und nicht sagt, das ist immer so. Und zweitens ist das überhaupt missverständlich. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Man kann wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er auch in dieser frühen Philosophie, dass das auch schon eine Gebrauchstheorie der Bedeutung ist, genau genommen. Weil er dort ja die Auffassung vertritt, dass die Bedeutung eines einzelnen Ausdrucks sozusagen immer davon abhängt, wie der im Kontext eines Satzes sozusagen verwendet wird. Und nicht, also er ist nicht der Auffassung von Frege, dass wir zuerst die Bedeutung der Komponenten kennen müssen und dann wissen wir, was der Satz bedeutet, sondern er ist der Auffassung, die auch von Frege ein bisschen, aber dann stärker von Russell vertreten worden ist, dass die Art und Weise, wie die Ausdrücke in einem Satz vorkommen, sagt, welche Ausdrücke sie sind, also was ihre Bedeutung eigentlich ist. Also insofern hat er dort auch schon, der springende Punkt ist, das Zentrum ist ja das, was am allgemeinsten festliegt in dieser frühen Philosophie, das ist ja die Auffassung von der Form des Satzes. Und ein Satz ist immer schon was, ein Satz ist auf jeden Fall was Komplexes. Und alle anderen Ausdrücke, die nicht solche komplexe Ausdrücke sind wie ein Satz, haben ihre eigene Bedeutung immer in Bezug auf den Satz, immer im Kontext von irgendwelchen Sätzen. Und daher ist das in einer bestimmten Weise natürlich auch schon eine Gebrauchstheorie. Es ist nicht richtig zu sagen, dass das der Unterschied wäre. Der wirkliche Unterschied liegt darin, dass es in der späteren Philosophie der gewöhnliche Gebrauch ist. Der gewöhnliche Gebrauch sozusagen in Bezug auf das Ganze aller möglichen Verwendungen eines bestimmten sprachlichen Ausdrucks zu allen möglichen Zwecken. Ja, also auch solchen, wo es eben nicht darum geht, einen Satz zu äußern, der wahr oder falsch ist, sondern wo es darum geht, eine Anweisung zu erteilen oder dergleichen. Also der springende Punkt ist nicht das Wort Gebrauch, sondern das Wort der gewöhnliche Gebrauch. Das ist es. Und der gewöhnliche Gebrauch heißt der Gebrauch im gewöhnlichen Leben. Der gewöhnliche Gebrauch heißt auch nicht sozusagen der Durchschnittsgebrauch. Überhaupt nicht heißt es das. Sondern der Gebrauch in seiner ausgebreiteten Form im gewöhnlichen Leben, in seiner unübersichtlichen, prinzipiell mal völlig unübersichtlichen Form. Dieses oder jenes Wort, also Wittgenstein ist oft sehr nahe dran, ich weiß nicht, ob er nicht auch dem zustimmen würde, wahrscheinlich hätte er dem zugestimmt und wahrscheinlich hat er das auch irgendwo mal geschrieben, dass jedes Wort alles bedeuten kann, wenn man genau genug angibt, in welchem Kontext es da gebraucht wird. Ja? Also es gibt ja auch viele, viele Fälle, wo es solche Beispiele gibt, wie ein bestimmtes Wort in ganz verschiedenen Zusammenhängen ganz verschieden gebraucht wird und trotzdem ein Recht besteht, ein Wort zu haben, also wo man trotzdem Zusammenhänge herstellen kann, aber wo diese Zusammenhänge nicht von vornherein sozusagen durch irgendeine Allgemeinheit festgelegt sind. Also dort ist dann diese Sache mit der Familienähnlichkeit. Also das mit dem Gewöhnlichen. Alles, was uns sozusagen verstehen lässt, was mit einem bestimmten Ausdruck intendiert ist, gehört auch zu der Bedeutung des Ausdrucks dazu. Und ein Aspekt dieser sozusagen Rückwendung in seinem Denken oder dieser Wendung ins... Ein Aspekt dieser Rückwendung ist eben sehr, sehr... dann noch immer sehr ähnlich dem Los, obwohl man ja sagen kann, da hat er sich jetzt von einem gemeinsamen Interesse an dieser kritischen Unterscheidung, an dieser Trennung, reine, absolute Sphärentrennung, da hat er sich ja jetzt, da gibt es auch mal eine Stelle, wo er sagt, kann man sich das überhaupt vorstellen, dass es eine Grenze gibt zwischen etwas Scharfem und etwas Unscharfem? Zwischen was Grauen und was Stumpfen. Also wo er sich selber da sozusagen ein bisschen auf die Schaufel nimmt. Ein Punkt, wo er sozusagen mit dem Los dann noch immer einer Meinung ist, ist, dass er sagt, in der Philosophie geht es überhaupt nicht darum, irgendwas zu erfinden. Und geht es auch überhaupt nicht darum, auf irgendwas draufzukommen. So wie der Los dagegen ist, dass man neue Formen für diesen Wasser, dagegen wäre, dass man neue Formen für diesen Wasserbecher erfindet. Oder dass man die funktionellen Formen nicht erfinden kann. Die funktionellen Formen kann man nicht erfinden, sondern die bilden sich. Die bilden sich im Gebrauch selbst. Und wenn in dieser Bildung im Gebrauch selbst auch ein Ornament anfängt, eine Rolle zu spielen, dann kann das durchaus legitimiert werden durch diesen langen Bildungsprozess. Aber Bildungsprozesse und wesentliche Stufen in Bildungsprozessen dieser Art, was man sagen würde, das ist die Art der Entwicklung von Kultur im Unterschied zur Entwicklung einer Technik oder einer Technologie, kann man nicht beabsichtigen. Also man kann sozusagen verschiedene Einstellungen im Verlauf so eines Prozesses zu dem Prozess selber haben, zustimmende oder ablehnende oder dergleichen. Aber das ist nichts, was ein Einzelner und das ist auch nichts, was eine Kultur oder eine Gesellschaft das Ganze wollen kann, dass sie sich auf solche fundamentale Weisen verändert. Und die Philosophie selber erfindet nichts. Und vor allem eine Sache, die sie nicht erfindet oder die sie nicht erfinden kann, ist Theorien und abstrakte Maßstäbe. Abstrakte Maßstäbe, so wie diese Idee mit dieser allgemeinen Form des Satzes. Alles, was ein Satz ist, muss dieser Form entsprechen. In Wirklichkeit sagt er ja dann in charakteristischer Weise, was die Philosophie macht, ist zu beschreiben, wie die sprachlichen Ausdrücke verwendet werden und dort, wo es an Übersicht mangelt, eine Übersicht herstellen. Aber eine Übersicht herstellen heißt nicht abstrahieren, sondern eine Übersicht herstellen heißt nach seiner Vorstellung Zwischenglieder finden, die weit auseinanderliegende Verwendungsweisen ein und desselben Wortes miteinander in Verbindung bringen. Also es gibt da so eine Stelle, die zitiere ich sehr, sehr oft, aber die habe ich jetzt leider nicht so richtig im Kopf, wo er da als Beispiel den Begriff Ausdruck hat und sagt, auf wie viele verschiedene Weisen man den verwenden kann. Und sagt, also da gibt es zum Beispiel den Anfall, wo ich was übersetze und jetzt habe ich das Wort sowieso und jetzt suche ich dafür in einem Wörterbuch den englischen Ausdruck. Und dann gibt es einen ganz anderen Fall, wo man sagt, wo man zum Beispiel sagen würde, also das sagt er nicht, aber er hat ein paar Mal daneben gehabt, aber so ausdrucksvoll hat das gespürt, ne? Die Mondscheinsonate oder irgendwas, ne? Ja? Das ist ganz was anderes, aber kann man eine Beziehung herstellen? Ne? So, und manchmal kann man auch keine Beziehung herstellen. Ne? Oder muss man sehr, 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 sehr kontingente, Umstände berücksichtigen, die auch nicht hätten der Fall sein können. Aber das versteht er unter Übersichtlichkeit, ja? dass man nicht, wenn es verschiedene Kontexte gibt, in denen ein Wort in verschiedener Weise verwendet werden kann, dass man der Versuchung widerstehen muss, die alle über einen Kamm zu scheren. Jetzt habe ich meine Zeit aufgebraucht und bin nicht ganz fertig geworden. Ich wollte ihm da jetzt ein bisschen was sagen über die Hintergründe bei Wittgenstein von diesem Wiederauftauchen so eines, und ich wollte es überhaupt erst einmal beschreiben, worin dieses Syndrom besteht, dass er da wieder so eine Einheit denkt, offenbar. Ne? Also dass das, was die Bedeutung eines bestimmten Wortes ist, immer was ist, was man in einem großen Zusammenhang aller seiner möglichen Gebrauchsweisen studieren muss. Das ist wieder ein Zurückgehen und so. Da wollte ich ein bisschen was sagen zu den Hintergründen, die es dafür gibt. Das mache ich noch nächstes Mal kurz, ganz kurz, und gehe neben dem Adolf Loos als ein Inspirator auch vielleicht noch kurz auf den, weil das immer so eine verblüffende Sache ist, auf den Otto Weininger kurz ein und den möglichen Einfluss, den die Weininger-Lektüre auf Wittgenstein gehabt hat. Und dann nehme ich aber zum Anlass für das Weitere, also für den nächsten Schritt woanders hin, dieses Wort gewöhnlich. Das ist eben bei Wittgenstein sozusagen, das ist was Neues, dass er diese Einheit im Gesamtleben, die man immer berücksichtigen muss, wenn man was Partikulares verstehen will, ja, dass er das nicht einfach so als das Leben und so, sondern dass er das speziell unter dem Gesichtspunkt des Gewöhnlichen betrachtet hat. Und das ist ein sehr wichtiges Wort zur Anknüpfung, um auf Emerson ein bisschen eingehen zu können. Also man kann nicht über die Transzendentalisten insgesamt, kann ich nicht was sagen, aber über ein paar einzelne Texte von oder Textstellen von Emerson kann ich da ein bisschen was sagen. Bis nächste Woche.